Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, guten Tag. Warum wurde die chinesische Videoplattform TikTok in den USA nun doch nicht verboten? Warum ist das neue Gesetz gegen Hass im Internet womöglich verfassungswidrig? Und wie klären Lokalzeitungen über Corona-Mythen und Falschmeldungen auf? Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Zunächst werfen wir aber einen Blick an die Grenzen Europas. Nach dem Großbrand in dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist am Wochenende auf der Insel Samos in einem weiteren Lager ein Feuer ausgebrochen. Mittlerweile konnte es von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, aber das Ereignis wirft einmal mehr ein Schlaglicht auf die Zustände in Flüchtlingslagern an den Grenzen Europas. Die sind seit dem Brand in Moria wieder unter starker Beobachtung, auch durch die Medien. Das Berichten von dort ist allerdings nicht ganz ungefährlich, und zwar wegen der griechischen Polizei. Laut Reporter ohne Grenzen würde die sogar mit Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten in Moria vorgehen. Franziska Grillmeier, freie Journalistin, unter anderem tätig für die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und die FAZ, wohnt auf Lesbos, berichtet schon seit mehreren Jahren immer wieder von dort. Und sie habe ich vor der Sendung gefragt, ob die griechische Polizei auch schon mit Gewalt gegen sie vorgegangen ist.
Wir hatten hier immer wieder das Problem, tatsächlich Zugang zu bekommen zu den Geflüchteten. Das war jetzt nicht nur in den letzten Wochen so, sondern auch, hat schon letzten Sommer sehr stark restriktive Maßnahmen angenommen, die wir einfach dann auch gespürt haben. Dadurch, dass wir oft mal Zugangsverbote bekommen haben, dass immer mal wieder Festnahmen stattgefunden haben, dann um das alte Militärlager von Moria, wo ja zu dem Zeitpunkt dann auch letzten Sommer um die 18.000 Menschen waren. Ich bekam auch immer wieder viele Anrufe von Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, sie wurden jetzt im Polizeigewahrsam gebracht auf der Polizeistation auf der Insel und wurden dann auch nach ein paar Stunden wieder entlassen. Aber man hatte immer weniger Bewegungsfreiraum. Und viele griechische Kollegen hatten natürlich dann auch wirklich Klagen vor Gericht und vieles weitere, wo ich mich jetzt als deutsche Journalistin noch ein bisschen unabhängiger bewegen konnte. Aber das ist tatsächlich so die Stimmung, die sich jetzt dann sehr zugespitzt hat und auch in den letzten Wochen noch mal gezeigt hat.
Würden Sie denn sagen, dass man da noch von freier Berichterstattung vor Ort sprechen kann?
Nun ja, das kann man schon. Ich meine, aber man hat eben diese Problematik, dass man auch eben in diesem Militärsperrgebiet, was es ja jetzt auch wieder ist in dem neuen Lager, als Presse offiziell keinen Zugang mehr hat. Und das ist wirklich ein Problem. Und genauso wie humanitäre Hilfe und das Recht auf Asyl kriminalisiert wird, wird auch zunehmend die Berichterstattung kriminalisiert oder als Fake News zurückgewiesen von der griechischen Regierung. Und was wir dann eben auch erlebt haben in den letzten Tagen war, während über 9000 Menschen in diesen Straßenstreifen ausharrten, die ja da zwischen zwei Checkpoints, also Polizeicheckpoints, eingekesselt waren, konnten wir in der Früh einfach nicht durch und dann aber auch ohne Erklärung nicht durch. Und so stand dann wirklich die ganze internationale Presse vor dieser Polizeibarriere und konnte nicht rein, während Menschen, und das hat sich dann eben rausgestellt, nach wenigen Minuten mit Tränengas bombardiert wurden, weil diese Bilder sollten es nicht in die Zeitungen schaffen. Und das merkt man schon ganz stark, dass da restriktiv auch auf die Pressefreiheit eingegangen wird.
Die griechischen Behörden argumentieren ja damit, dass Zugänge zu Geflüchteten und zu bestimmten Arealen eingeschränkt würden wegen Corona-Schutzbestimmungen oder wegen laufender Militäroperationen. Für wie glaubwürdig halten Sie das?
Natürlich ist es auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Thema, dass man mit Corona sich anders bewegen muss. Aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen nicht die Situation vor Ort beobachten können. Man muss sich vorstellen, es sind ja wirklich im Moment über 10.000 Menschen auf engstem Raum jetzt wieder in diesem alten Militärlager, haben dort nicht die Möglichkeit, Social Distancing zu betreiben. Wir wissen nicht, wie es funktioniert vor Ort mit Händewaschen und so weiter. Also man merkt da schon, wo Corona benutzt wird und wo nicht.
Ich würde ganz gern einmal kurz auf die journalistische Metaebene gehen, zum Handwerkskoffer. Gerade in Deutschland ist die sogenannte journalistische Neutralität ja Kerngrundsatz. Haben Sie sich vor Ihrer Arbeit zu Moria denn überlegt, nach welchen Grundsätzen Sie berichten wollen und welche Rolle, vielleicht auch Positionierung, Haltung Sie da einnehmen und welche Rolle Neutralität für Sie spielt?
Nun, für mich spielen die Fakten eine sehr große Rolle, die nicht debattierbar sind, die man nicht verändern kann. Wenn ich weiß, wie die medizinische Versorgung ist vor Ort, wenn ich weiß, wie die rechtliche Versorgung ist vor Ort oder der rechtliche Beistand, inwiefern ich weiß, dass Leute Zugang zu Grundrechten haben oder nicht, das ist ja nicht debattierbar. Da kann ich Zeugenschaft ablegen, da bin ich als Journalistin vor Ort und versuche das zu dokumentieren und versuche auch eine ganz starke Trennung zu machen zwischen humanitärer Hilfe, die ich hier nicht leiste, sondern was ich einfach machen kann, ist die Dokumentation der Situation vor Ort. Natürlich ist es ein hochemotionales Minenfeld, ja. Also das ist natürlich so, dass es sich oft sehr hilflos anfühlt und dass es sehr brutal sein kann, da nur mit Stift und Papier zwischen wirklich furchtbaren Situationen zu stehen, die ja jetzt erst in den vergangenen Wochen auch in diesem Feuer so eskaliert sind. Aber das hatten wir ja jeden Tag. Und das zu beobachten, da bleibe ich Mensch, da natürlich fühle ich da. Aber das ist für mich nicht, das komprimentiert, sage ich mal, nicht die Situation oder die Fakten oder die Sachlage vor Ort. Und ich versuche wirklich, die Lebenslinien einzelner Menschen über einen langen Zeitraum zu verfolgen. Ich versuche, mir Zeit zu nehmen, deswegen bin ich ja auch hier vor Ort. Aber Fakten bleiben Fakten und die recherchiere ich genauso hier, wie wenn ich in eine andere Auslandsreportage machen würde.
Franziska Grillmeier, freie Journalistin, über die Berichterstattung zu Moria und darüber, wie die Polizei dort Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten einschränkt. Vielen Dank.
Danke auch.
Im Streit um ein US-Verbot der chinesischen Videoplattform TikTok konnten Nutzerinnen und Nutzer in den USA am Wochenende erstmal aufatmen. US-Präsident Donald Trump billigte einen Deal zwischen dem chinesischen Eigentümer ByteDance und den US-Unternehmen Oracle und Walmart. Die Video-App wird also erstmal nicht gesperrt und auch die chinesische App WeChat, ähnlich wie WhatsApp, nur mit mehr Funktionen, kann erstmal weiter heruntergeladen werden. Eine Richterin in Kalifornien stoppte die Entscheidung der US-Regierung, den Dienst zu verbieten. Kerstin Zilm mit Hintergründen zu WeChat und TikTok.
US-Präsident Trump wird einem TikTok-Deal zwischen der chinesischen Firma ByteDance und den US-Unternehmen Oracle und Walmart nicht im Wege stehen.
I have given the deal my blessing.
Er verspricht auch, das neue Unternehmen TikTok Global mit Sitz in Texas werde 25.000 neue Arbeitsplätze schaffen, nichts mehr mit China zu tun haben und total sicher sein.
It'll be a brand new company. It will have nothing to do with China. It'll be totally secure.
Dieses Statement ist allerdings nicht ganz wahr. Nach dem, was bisher über das Abkommen bekannt ist, werden der Softwarekonzern Oracle und die Supermarktkette Walmart zusammen 20% des neuen Unternehmens kontrollieren. 80% bleiben danach bei ByteDance. Weil US-Investoren rund 40% der Aktien des chinesischen Unternehmens halten, sprechen manche dennoch von einer US-Mehrheit im neu zu schaffenden Konzern. Von totaler Kontrolle durch zwei großartige US-Unternehmen, wie Trump behauptet, kann trotzdem nicht die Rede sein.
But it'll be totally controlled by Oracle and Walmart. All of the control is Walmart and Oracle, two great American companies.
Oracle soll die Daten von US-Nutzern der Video-App verwalten und damit vor chinesischer Kontrolle bewahren. China könne TikTok nicht mehr zwingen, Daten an die Regierung in Peking weiterzugeben. Chris Kelly, ehemaliger Chef für Datensicherheit bei Facebook, bleibt skeptisch. Die Möglichkeit, dass die chinesische Regierung Druck auf das Unternehmen ausübe, sei mit dem Deal weiterhin erheblich.
The interactions with the Chinese government, the ability of the Chinese government to put pressure on the ByteDance company is still substantial.
Kelly sagte dem US-Radiosender NPR, er sei nicht sicher, dass die Vereinbarung den Einfluss von China auf die US-Unternehmen verhindern könnte.
When you have that close tie that's remaining, will there be a complete ability to avoid that?
Datenschutz ist nur eine Sorge im Umgang mit TikTok. Die zweite ist Chinas Einfluss auf Inhalte, Zensur und Desinformation. Der könnte auch Auswirkungen auf den US-Wahlkampf haben, sagt Louise Matsakis von der Fachzeitschrift Wired. TikTok ist eine politische Plattform geworden, wie so viele Social-Media-Dienste. Wenn China zum Beispiel einen Präsidentschaftskandidaten bevorzugt, wird es Videos, die ihn positiv zeigen, pushen. Diese Frage ist sehr relevant, besonders angesichts von Russlands Einfluss auf die letzten Wahlen. TikTok-Nutzer in den USA feierten den Deal jedenfalls erstmal als Erfolg, weil er sicherstellt, dass sie den Dienst weiter nutzen können. Vorerst. Das US-Handelsministerium hat den Stopp zum Download der App um eine Woche auf den 27. September verschoben. Das gibt dem Ausschuss für Auslandsinvestitionen im US-Kongress und der chinesischen Regierung eine Woche Zeit, das Abkommen abzusegnen. Auch die WeChat-Nutzer haben eine neue Galgenfrist. Eine kalifornische Richterin stoppte die Sperrung des Kommunikationsdienstes für US-Nutzer. Millionen haben ihn heruntergeladen, um mit Freunden und Verwandten in China in Kontakt zu bleiben und Geldgeschäfte zu machen. Die US-Regierung habe Gefahren der App für die nationale Sicherheit nicht ausreichend genug dargelegt, begründete die Richterin ihre Entscheidung. Selbst wenn die Kontrolle über beide Apps komplett an US-Unternehmen übergehen sollte, bleiben Kritiker skeptisch. Vertrauen in Datenschutz sei nicht gerade groß, sagt Ro Khanna, demokratischer Abgeordneter aus Silicon Valley im US-Kongress.
So if Oracle has access to all this data and we're just relying on them.
Wenn Oracle Zugang zu all den Informationen hat und wir müssen uns auf sie verlassen, dass sie nicht in falsche Hände geraten, reicht das nicht. Wir brauchen ein Datenschutzgesetz, das niemandem erlaubt, Informationen ohne Zustimmung der Nutzer weiterzugeben. Das von ihm vorgeschlagene Gesetz für die Rechte von Bürgern bei der Internetnutzung liegt dem Kongress seit über 2 Jahren vor. Die Demokraten versprechen es im Falle eines Wahlsieges zu verabschieden.
Die chinesischen Apps WeChat und TikTok werden in den USA nun erstmal doch nicht verboten. Kerstin Zellen berichtete aus den USA. Umgehen mit Hass im Internet. Diese Frage wird mittlerweile nicht mehr seit Monaten, sondern schon seit Jahren diskutiert, besonders weil aus Worten immer wieder Taten werden. Rechtsextremer Terror und auch Morde kommen nicht nur international, sondern auch in Deutschland mittlerweile immer wieder vor. Gerade vor diesem Hintergrund ist das Problem drängender denn je. Ein neues, wirksames Instrument gegen Hass im Internet soll das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität sein, das Mitte Juni im Bundestag verabschiedet wurde, aber noch nicht in Kraft getreten ist. Betreiber sozialer Netzwerke müssten laut diesem neuen Gesetz Hassbotschaften in Zukunft direkt an das Bundeskriminalamt melden, damit sie dort von den Ermittlungsbehörden verfolgt werden können. Dabei geht es konkret um Morddrohungen, Volksverhetzung und Gewaltdarstellungen sowie die Billigung von Straftaten und die Verbreitung von Kinderpornografie. Was für viele wie ein lang erwarteter Durchbruch im Kampf gegen Hasskriminalität klingt, hat nun, kurz vor Inkrafttreten des Gesetzes, aber noch einen herben Dämpfer mitgekriegt. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags vermutet, dass das Gesetz verfassungswidrig sein könnte. Gudula Geuter ist Rechtsexpertin und Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio und ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, wie diese Zweifel begründet werden.
Ja, das Pikante ist, dass es nicht nur Gutachten sind, die nahelegen, dass diese Regelungen verfassungswidrig sind, sondern so berichten es mehrere Medien, dass es auch Zweifel geben soll beim Bundespräsidenten, ob das verfassungsgemäß ist und sich deshalb die Frage stellt, ob er das Gesetz unterschreibt. Und dieses Gesetz regelt ein paar ganz unterschiedliche Dinge. Einmal das, was Sie eben genannt haben, diese Meldepflicht für die sozialen Netzwerke, wenn man dort glaubt, dass diese Straftaten, die Sie aufgezählt haben, begangen wurden. Dann wird das Strafrecht an verschiedenen Stellen verschärft. Und dann, und das ist eine andere Regelung, gibt es noch ein weiteres Element. Sicherheitsbehörden bekommen das Recht, bestimmte Daten von den Anbietern zu verlangen. Das sind die sogenannten Bestandsdaten. Das kann der Name sein, die IP-Adresse, Kontodaten. Das Problem dabei ist, dieses Recht wird an keine nennenswerten Voraussetzungen geknüpft in dem Gesetz. Und das geht nicht, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. In einer Entscheidung zum Umgang mit solchen Bestandsdaten die nun ausgerechnet direkt nach dem Beschluss von Bundestag und Bundesrat zu diesem Gesetz veröffentlicht wurde. Das heißt, die Maßstäbe, die die Richter da aufgestellt haben, die konnten nicht mehr berücksichtigt werden. Und deshalb ist eigentlich ziemlich klar, dass das Gesetz in diesem Punkt verfassungswidrig ist. Zu dem Ergebnis kommt dieses Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, das Sie erwähnt haben, und auch ein anderes Gutachten, das der Experte für Sicherheitsrecht Matthias Becker im Auftrag der Grünen geschrieben hat.
Das heißt also, dass das Bundeskriminalamt solche Daten grundsätzlich schon verlangen darf.
Es darf das verlangen, wenn das Gesetz richtig geschrieben ist. Es wird in Grundrechte eingegriffen und deshalb muss das Gesetz Hürden aufstellen. Also zum Beispiel die Straftaten benennen, für deren Verfolgung Daten abgerufen werden dürfen. Das heißt, im Zweifel würde gar nichts behindert, was das Gesetz erreichen will. Das sind Hürden, mit denen das Bundeskriminalamt wahrscheinlich gut leben könnte. Aber sie stehen eben nicht im Gesetz und deshalb dürfte es verfassungswidrig sein.
Das heißt also auch die Meldepflicht der sozialen Netzwerke ist verfassungsrechtlich nicht in Zweifel.
Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht um die Meldepflicht der sozialen Netzwerke, es geht nicht um die Strafrechtsverschärfung, sondern es geht eben nur um diesen dritten Punkt, um die Auskunft über die Bestandsdaten.
Das sind ja jetzt doch einige Fragezeichen. Bis wann klärt sich denn dieses Verfahren?
Es gibt keine Frist für den Bundespräsidenten, wenn immer er sich erklärt.
Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter über das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität und die verfassungsrechtlichen Zweifel daran. Seit dem Start der Corona-Pandemie hat es an seriösen Informationen rund um die Krankheit eigentlich nicht gefehlt. Podcasts mit Virologinnen und Virologen, Sondersendungen der öffentlich-rechtlichen Sender fast jeden Tag, besonders zu Beginn der Pandemie, und Meldungen und Hinweise der Weltgesundheitsorganisation und des Robert-Koch-Instituts in den sozialen Netzwerken. Trotzdem sind immer noch einige Halbwahrheiten und Verschwörungsmythen im Umlauf, zum Beispiel das Gerücht, dass ein Impfstoff gegen Corona die menschliche DNA verändern könnte. Um Falschmeldungen aus dem Gesundheitsbereich entgegenzuwirken, haben zwei Medizinjournalisten schon 2018 die Plattform MedWatch gegründet. In ihrem neuen Corona-Projekt arbeiten die Fachleute nun mit zwei Tageszeitungen zusammen, finanziert von der Robert-Bosch-Stiftung. Annika Schneider berichtet.
Normalerweise suchen die Gründer von MedWatch online, in sozialen Netzwerken und Foren nach falschen Informationen aus der Medizin und nach gefährlichen Gesundheitsmythen, um diese zu entlarven. Doch neuerdings beschäftigen sie sich auch mit den Anliegen von Lokalzeitungslesern, und zwar mit denen der Berliner Zeitung und der Westdeutschen Zeitung. Die beiden Regionalblätter haben ihre Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, Fragen zur Corona-Pandemie zu stellen. Das MedWatch-Team liefert die Antworten, die wiederum in den Print- und Online-Ausgaben der Zeitungen erscheinen. MedWatch-Journalistin Nicola Kurt erklärt das Projekt so.
Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man dann Menschen erreicht, die nicht so wie wir immer im Netz unterwegs sind. Das ist natürlich auch eine Generationenfrage. Und ich sehe zum Beispiel auch bei meinen Eltern, dass da ganz andere Informationen unterwegs sind. Und ja, wir finden, dass wir dadurch einfach viel mehr Menschen erreichen können.
Die Printabonnenten der Westdeutschen Zeitung aus Wuppertal sind im Schnitt 63 Jahre alt. Die meisten gehören somit zur Risikogruppe. Umso wichtiger also, dass sie valide Informationen bekommen. Am Wochenende erschienen in dem Blatt die ersten Antworten auf Corona-Fragen der Leserinnen und Leser. Ellen Schröder, Chefin vom Dienst, hat die Zuschriften sortiert.
Zum Thema Aerosolen gibt es sehr viele Fragen. Zum Thema Grippeschutzimpfung. Darf ich mich jetzt oder soll ich mich sogar jetzt Grippeschutz impfen lassen? Wiederholende Fragen sind zum Thema Luftreinigung mit Hochspannungselektrofilter. Dann gibt es Fragen zum Corona-Test. Also wie läuft das? Welche Unterschiede gibt es? Rachenabstrich, Nasenabstrich? Wie viele Tests muss man machen, damit man auch wirklich ein endgültiges Ergebnis hat? Es gibt Fragen zur Warn-App. Wie die funktioniert, wie man die einsetzt.
Bei den Antworten hilft MedWatch. Das Gründerduo hat das Fachwissen und die Kontakte, um auch komplexe Fragen zu klären. Denn in vielen Lokalzeitungen gäbe es keine eigene Wissenschaftsseite mehr, sagt Nicola Kurt. Bei der Berliner Zeitung, der zweiten Kooperationspartnerin, gibt es das Ressort durchaus. Trotzdem freut sich Wissenschaftsredakteurin Anne Brüning über die externe Unterstützung. In der Pandemiezeit gebe es so viel Arbeit, dass sie sich gerne geklont hätte, sagt sie. Sie beobachtet, dass die Fragen von unterschiedlichen Lesertypen kommen.
Die einen, die einfach jetzt so ein großes Mitteilungsbedürfnis entwickelt haben im Laufe der Zeit, die sich wirklich umfassend Gedanken machen und eigentlich das so als Gelegenheit nutzen, uns auch ausführlich zu schreiben. Es gibt natürlich auch die Gruppe, die so eine ablehnende Haltung haben, so Richtung Corona-Leugnung und so, und sagen, wir sind einfach nur Teil der Drosten-Pharma-RKI-Connection und so. Die sind auch eifrig am Schreiben, muss ich sagen. Im Frühjahr war einfach ganz viel nur zu informieren, auch so kleine Häppchen vielleicht. Und jetzt sind es schon größere Zusammenhänge oft.
Ob die Maßnahmen gegen die Pandemie am Ende mehr Schaden anrichten könnten als Covid-19 selbst, ist eine der Fragen, die in der Berliner Zeitung beantwortet wurden. Regionalzeitungen hätten die Chance, Menschen anders zu erreichen als überregionale Medien wie die Tagesschau, sagt Lothar Leuschen, Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung. Doch der Dialog mit den Leserinnen und Lesern ist in der aktuellen Debatte nicht immer einfach.
Es gibt schon Leute, die kritisieren das Regelwerk und halten es für übertrieben. Das halte ich für berechtigt, das kann man tun, das darf man hinterfragen. Das müssen wir auch tun, auch das gehört zu unseren Aufgaben als Journalisten. Wir haben aber auch Leute, die einfach partout sich weigern, sich in irgendeiner Form einbinden lassen zu wollen in so etwas und uns einfach dann negieren. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, das kann ich auch persönlich von mir sagen, aus mehreren Gesprächen, aus mehreren längeren Gesprächen auch, ist, dass diese Leute auch gar nicht beraten und überzeugt werden möchten. Die möchten ganz gerne bei ihrer Meinung bleiben. Und dann sind wir sehr leicht auch dann Teil der Lügenpresse. Das geht uns ganz genauso wie anderen Medien. Wir gehen dazu über, das dann zu ignorieren.
Anne Brüning von der Berliner Zeitung hofft, mit der Aktion zumindest diejenigen zu erreichen, die Argumentationshilfe brauchen, um Falschmeldungen im Bekanntenkreis etwas entgegensetzen zu können. Und das bald vielleicht auch in anderen Regionen. MedWatch sei mit 2 weiteren Zeitungen im Gespräch, sagt Nicola Kurt.
Annika Schneider über die Plattform MedWatch, die in Zusammenarbeit mit Lokalzeitungen über Falschinformationen zu Corona aufklärt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Wieland Fischer. Ich leite die Gotha-Lokalredaktion der Thüringer Allgemeinen Thüringischen Landeszeitung. Unser morgiger Aufmacher auf der ersten Lokalseite beschäftigt sich mit dem größten Gymnasium in Gotha und dem Landkreis, der Neudischule. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um uns über den Schulbetrieb unter Corona-Hygieneregeln zu informieren. Seit Beginn des Schuljahres geschieht das im Normalbetrieb und auch nach Ampelregelung. Derzeit ist fast überall Phase Grün, das heißt, es gibt dort keine Covid-19-Infektionen. Im Landkreis Gotha soll bisher nur an einer Schule wegen eines Infektionsfalls auf Gelb geschaltet worden. Das heißt, die betroffene Klasse wurde nach Hause geschickt.
Das war's mit Medias Res für heute. Aber wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen wollen, dann schreiben Sie uns unter nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Was stört Sie an der Berichterstattung in den Medien? Oder was finden Sie gut und wovon würden Sie gerne noch mehr hören? In unserem neuen Podcast Nach Redaktionsschluss können Sie all das mit uns, der Medias Res Redaktion, und mit Expertinnen und Experten besprechen. nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.